Puppengeschwätz, der FCA-Talk.
Servus, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge eures Lieblingspodcasts Puppengeschwätz. Mit mir am Start natürlich wieder meine geniale Partnerin Irina. Hallo, liebe Irina, und erzähl doch gleich mal, morgen geht's gegen einen unserer, ich würde sagen, immer noch Lieblingsgegner, gegen den FSV Mainz 05. Bist du auch schon so aufgeregt wie ich?
Oh ja, oh ja. Ja, Servus auch natürlich noch von mir. Irina ist auch wieder am Start. Ich finde, morgen sollten wir den Mainzern die Freude am Fasching / Karneval nehmen. Und zum Thema Lieblingsgegner, ja, generell schon, glaube ich, aber ich habe ganz schlechte Vibes und Erinnerungen an das Hinrundenspiel, denn wir wissen alle, das ging so grausam und last minute verloren, nachdem es lange 1:1 gespielt hat. Die Rede ist vom dritten Spieltag. Wie hast du denn noch in Erinnerung, liebe Birgit?
Ja gut, es war jetzt vielleicht nicht eins der besten Spiele des FC Augsburg, ne? Aber ich würde sagen, das war so ein klassisches Unentschieden-Spiel, so habe ich noch im Kopf. Und dann Nachspielzeit, es gibt Ecke für Mainz und unsere Jungs stehen noch total unsortiert im Strafraum, diskutieren umeinander und Mainz führt den Eckball aus, allerdings falsch. Nämlich der Ball lag nicht ruhig am Eckpunkt und das ist einfach die Regel im Fußball. Bei einer Ecke muss der Ball ruhig liegen. Der Ball rollte noch. Tja, der Schiedsrichter auf dem Platz hat es nicht gesehen. Der Videoschiedsrichter darf nicht eingreifen. Ja, mir, wie gesagt, hat die Zuordnung wieder mal überhaupt nicht gepasst und Lee hat halt dann einfach nach dieser Ecke wunderbar ins lange Eck eingeköpft und ja, es tut aber immer noch weh. Also ich würde sagen, wir haben da definitiv noch eine Rechnung offen.
Wem sagst du das? Also schöner kann ein Anlass ja nicht sein, also eine Hochburg des Karnevals ein bisschen zu ärgern, mitten in deren liebster Jahreszeit. Ich glaube, das könnte ein cooles Drehbuch sein. Aber ja, was erwarten wir denn jetzt von Mainz? Du hast jetzt schon mal so ein bisschen gesagt, die gelten als unser Lieblingsgegner oder wir könnten die als Lieblingsgegner haben. Wenn man jetzt auf diese Partie schaut am dritten Spieltag, hat das vielleicht uns ein bisschen betrübt. Also es war kein Grund zur Freude damals. Aber generell zuvor hatten wir, finde ich persönlich, die Mainzer immer ganz gut im Griff. Also es waren immer eigentlich recht ausgeglichen, aber wir konnten diese Spiele schon auch sehr häufig für uns gestalten. Wir haben uns jetzt 33 Mal begegnet oder sind uns 33 Mal begegnet, 8 Mal in der zweiten Bundesliga, 23 Mal in der Bundesliga, 2 Mal im DFB-Pokal und der FCA ging 15 Mal als Sieger vom Platz, die Mainzer 12 Mal und 6 Mal ging es unentschieden aus. Also es ist relativ eng beieinander.
Ja, eng beieinander schon, aber wenn man so sich die, bis auf die letzten zwei Partien, die darf man sich nicht so anschauen oder besser gesagt, das Hinspiel jetzt und in der Saison davor, letztes Jahr im Oktober, da sind wir ja tatsächlich 4:1 in Mainz-Baden gegangen. Das hat schon ziemlich, ziemlich wehgetan, ja. Aber ich persönlich habe auch noch so eine kleine Anekdote zu Mainz. Und zwar habe ich ja damals dieses Fanprojekt gemacht, habe ein Fanvideo ja gemacht, zusammengeschnitten, habe da von ganz vielen Fans ja tolle Videos und Bilder und so weiter bekommen. Und habe das der Mannschaft ja zukommen lassen. Und Heiko Herrlich war damals Trainer und der hat der Mannschaft vorgespielt und André Hahn hat es dann tatsächlich auch noch in der Pressekonferenz vor dem Spiel gesagt, dass sie da ein Fanvideo bekommen haben von der nächsten Partie und der FCA hat damals 1:0 in Mainz gewonnen und es war einfach toll. Deswegen habe ich da an Mainz eigentlich recht gute Erinnerungen, ja, und ich hoffe halt einfach, dass wir jetzt unseren Trend einfach fortsetzen können, so wie wir die letzten Spiele gespielt haben und dass wir jetzt ordentlich punkten, weil Mainz ist ja ein Gegner auf Augenhöhe und da müssen wir jetzt wirklich punkten, wenn man auf die Tabelle schaut.
Auf jeden Fall. Ich glaube, da kommen wir nicht drum rum. Also, wenn man jetzt mal die letzten 5 Partien gegen Mainz anguckt, dann ging es, ja, die letzte Partie, die haben wir jetzt ja schon zur Genüge erwähnt, die ging, wie gesagt, 2-1 oder 1-2 aus Sicht des FCA aus. Davor hat der FCA 2-1 gewonnen, dafür Mainz 4-1, davor der FCA 1-0 und davor der FCA 3-1. Ich bin jetzt zurückgegangen bis in den Oktober 2020. Also, es ist ein munteres Hin und Her und ich glaube, jetzt nach der letzten Pleite wäre der FCA mal wieder dran. Ja, Birgit, wer steht denn dem FCA für diese Partie zur Verfügung und wer vielleicht nicht? Sind es sind die üblichen Verdächtigen die einzigen, die fehlen oder ist da noch spontan jemand dazugekommen, der...
Also es ist spontan noch jemand dazugekommen. Ich meine, über die Langzeitverletzten Tobi Strobel und André Hahn braucht man nicht reden. Ruben Vargas und Erwin Cardona, die trainieren nach wie vor nur individuell. Die brauchen noch ein bisschen. Iago und Rhys Oxford haben die ganze Woche mittrainiert. Aber da hat Enno Maaßen schon gesagt, dass ein Kadereinsatz einfach noch zu früh kommt. Man möchte da auf Nummer sicher gehen, dass sie dann, wenn sie im Kader stehen, auch wirklich zu 100% einfach fit sind und nicht gleich wieder irgendwas haben. Und dann ist tatsächlich noch Mats Pedersen fraglich. Und da hat Enno schon gesagt, es wird sehr, sehr eng, dass er noch fit wird. Aber das wäre ja dann die Chance, und ich nehme es jetzt mal vorne weg, tatsächlich auch für David Schulina, der ja letzte Woche krank ausgefallen ist, für ihn, also ihn könnte ich mir sehr gut in der Startelf vorstellen. Und wenn nicht, dann muss halt Aaron Zehnter vielleicht dran, der letzte Woche sein Debüt gefeiert hat. Aber ich glaube, es wird tatsächlich Julina dann sein, weil er einfach der erfahrenere Spieler ist.
Also ich würde mich auch wenn die Umstände natürlich nicht so schön sind, über einen Einsatz von David Schulina freuen. Jetzt ist er ja so unglücklich bei der letzten Partie quasi kurzfristig ausgefallen. Ich fände es eigentlich ein schönes Startelf-Debüt und würde mich freuen, mehr von ihm zu sehen. Apropos mehr von ihm zu sehen, wer wird denn vermutlich in der Ausstellung stehen? Sollen wir da mal drüber schnacken?
Ja, da können wir gern gleich drüber reden. Also eigentlich würde ich sagen, es ändert sich nichts oder nicht viel im Vergleich zu den letzten Partien. Ich persönlich sehe Rafael Giekiewicz im Tor, als Rechtsverteidiger Robert Gumni, in der Innenverteidigung Jeffrey Hovelow und Felix Udokai und besagter David Schulina als Linksverteidiger. Würdest du da soweit mit mir mitgehen?
Yes, 100%.
Ja, dann schauen wir uns die Doppel-6 an. Ich glaube, für Niklas Dorsch ist es noch zu früh. Ich glaube, den werden wir auch tatsächlich ganz langsam ranführen und seine Spielzeit halt nach dieser schweren Verletzung immer weiter steigern. Ich glaube, die nächste Grenze dürfte sein, dass er mal eine komplette Halbzeit spielt. Deswegen sehe ich auf der Doppel-6 tatsächlich Elvis Rexbijai und Arne Engels.
Ja, also bin ich auch völlig bei dir, gehe ich auch komplett mit, da sehe ich auch wenig Grund noch, sage ich betonterweise jetzt hier an der Stelle, zu wechseln, weil ich sehe, dass Dorschi noch vielleicht so 1, 2, 3 Spiele braucht, aber dann könnte es vielleicht eine Wachablösung geben. Ich sehe dann Elvis Rexbijai vielleicht auch rausrotieren und Dorschi rein, aber noch ist für mich der Tag eben nicht gekommen.
Ja, er braucht halt einfach noch ein bisschen. Er war jetzt so lang, so schwer verletzt. Also ich glaube tatsächlich, das Risiko, ihn sofort von Anfang an zu bringen, ist noch ein bisschen zu groß. Aber wie du schon gesagt hast, so in 2, 3 Wochen definitiv. Und Arne Engels, ich glaube, da braucht man nicht drüber reden, dass der halt einfach momentan gesetzt ist, weil er ist einfach bombenstark. Schauen wir uns die beiden Außenpositionen an. Auf dem rechten Flügel sehe ich, wie gehabt, Arne Meyer. Und ich glaube, dass Ermedin Demirovic nach seiner Gelbsperre für Freddy Jensen wieder in den Kader rücken wird.
Auch hier völlig deiner Meinung. Ich glaube, ich habe da jetzt nicht viel zu sagen. Oder anderes.
es tut mir leid, aber ja, never change a winning team, sagt man so schön. Und Demi ist halt einfach so ein wichtiger Spieler geworden. Na? Und er gehört ja mit zu unseren Topscorern. Neben Mergin Berisha, den ich auch als gesetzt ansehe, wenn er fit ist. Und ich glaube, auch an Dion Bellio kommt keiner momentan ran, außer vielleicht Kelvin Yeboah. Aber ich glaube, den sieht man tatsächlich eher noch in der Backup-Rolle. Und ich glaube, dass Bellios Körpergröße uns gegen Mainz schon helfen könnte. Deswegen, ja, meine Doppelspitze bleibt die alte wie zuvor. Aber es ist halt einfach so, man kann, diese Jungs haben ihre Leistung gebracht in den letzten Spielen. Warum sollte man großartig was ändern?
Ja, also da bin ich auch völlig bei dir. Ich glaube einfach, dass es der Mannschaft extrem gut tut, wenn die sich so einspielen können, die Abläufe und Automatismen sitzen. Dann würde das Grundgerüst und auch diese Mechanismen eher stören, wenn man da jetzt ohne Not, betone ich jetzt an dieser Weise extra, also es fehlen ja jetzt nicht exorbitant spontan wichtige Kräfte, bis auf jetzt vielleicht der Mats-Pedersen-Ausfall. Ja, deswegen glaube ich, gibt es auch einfach keinen Grund, jetzt hier großartig durchzurotieren. Ich finde, die wir dann noch haben, die kommen als Super-Joker derzeit von der Bank.
Ja, absolut. Und wie gesagt, Pedersen und Schulina ist ja ein 1-zu-1-Wechsel, beides Linksverteidiger, beide auch mit einem Offensivdrang. Also von daher, glaube ich, kann man da nichts falsch machen. Aber wenn wir schon beim Personal sind, Irina, du hast dir ja die Mainzer Personalsituation so ein bisschen angeschaut. Wer steht denn da zur Verfügung? Gibt es irgendwelche Rückkehrer in den Kader und über wen müssen wir uns eigentlich besonders Sorgen machen?
So, Clara, lass uns doch gerne auf die Mainzer PK schauen. Also zu Beginn hat Svensson darüber informiert, dass Ruben Zentner, Dominic Kohr und Danny da Costa das Training mitgemacht haben. Also die Info ist von gestern. Gestern war die Abschluss-PK sozusagen oder die PK vor dem Spiel. Silvan Widmer, der war noch ein bisschen fraglich. Der wird das Abschlusstraining am Freitag absolvieren und ich glaube, davon wird es auch ein bisschen abhängig sein, ob er jetzt spielt oder nicht. Ja, eine etwas negative Auskunft gab es im Fall Johnny Burkhardt, der neue Nationalspieler, ist noch nach Verletzung nicht wieder so weit. Ich glaube, der ist noch nicht so weit, dass er wirklich auf dem Platz stehen kann. Er wird auch die nächsten Wochen so gar nicht zur Verfügung stehen. Ist natürlich ein großer Nachteil, ein großer Verlust personeller Natur für die Mainzer. Und ansonsten hat Bo Svensson in der PK noch gesagt, dass er Augsburg als sehr, sehr schwierigen Gegner als sehr schwierigen Gegner einstuft. Er findet vor allem, dass es auf Zweikämpfe ankommt. Deswegen glaube ich, dass er seine Mannschaft schon einigermaßen aufs Zweikampfspiel einstellen wird. Aber er hat auch Respekt vor der Spielweise der Augsburger mittlerweile. Er sagt, Augsburg kann aber auch spielerisch jeden Gegner vor Probleme stellen. Und ich finde, gerade weil ich Bo Svensson echt einen ehrlichen Typ finde, einen guten Trainer, das ist schon ein Lob, das man sich jetzt mittlerweile verdient hat. Und dann hat Mainz ja auch eine Neuverpflichtung gemacht, Ludovic Ajorg. Und der ist tatsächlich aus einer Verletzung gekommen, sehen aber schon, dass er eine Hilfe sein kann und schauen jetzt mal, dass sie ihn in der Mannschaft so schnell wie möglich akklimatisiert kriegen. Das war jetzt so die PK in a nutshell. Und ich erwarte tatsächlich die Mainzer, genauso wie es eben Bo Svensson gesagt hat, gut eingestellt. Zuletzt gegen Union haben sie im 3-4-2-1 gespielt. Da hat eben besagter Neuzugang auch in der Spitze gespielt, als einzige Spitze, dahinter Onisivo und Lee. Die sehe ich auch als insbesondere gefährlich. Onisivo steht ja schon bei 7 Toren und Lee bei 4. Also kann sich schon sehen lassen, oder?
Ja, definitiv. Also gerade Onisivo ist auch so ein Spieler, vor dem ich einen heiden Respekt habe, weil er halt einfach echt giftig ist, weil darf nicht vergessen, er hat auch noch 5 Tore vorbereitet. Ne? Also der ist schon giftig. Wen man auch nicht vergessen darf, ist Markus Ingvardsen. Ja, auch schon 8 Tore gemacht. Müsste, soweit ich es richtig im Kopf habe, auch der Mainzer Top-Torschütze jetzt bisher sein. Ich bin auch gespannt, ob sie dieses 3-4-2-1 von Union beibehalten werden. Hat ihnen ja nicht Glück gebracht, sie haben ja verloren. Ja, oder ob sie doch eher auf dieses 3-5-2 gehen, dass sie gegen Bochum zu Hause oder auch gegen den BVB zu Hause gespielt haben. Ja, schaut mal sich aber mal die Formtabelle an, so die letzten 5 Spiele, na, dann schenkt mir uns da tatsächlich auch nicht viel. Also der FC Augsburg steht da momentan auf Rang 12 mit 6 Punkten aus den letzten 5 Spielen. Die Mainzer auf Rang 14 mit 5 Punkten aus den letzten 5 Spielen. Wir haben die letzten, wenn man sich die letzten drei Spiele anschaut, 2 gewonnen, 1 verloren. Bei Mainz ist genau andersrum. Die haben 2 verloren, 1 gewonnen. Gegen Bochum haben sie gewonnen und das sogar recht hoch mit 5-2. Ja, aber man muss dazu sagen, zu Hause sind die Mainzer nicht so stark. Die haben nur 10 Punkte geholt. Aber ja, da sind wir wieder dabei. Es ist wieder mal ein Gegner auf Augenhöhe. Und genau das ist das, was mir persönlich Bauchkribbeln verursacht. Der FCA war so in den letzten Jahren, wenn es darum ging, hey, wir können punkten, wir können einen Riesenschritt in der Tabelle machen, dann hat der FCA immer gesagt, was, wir können Punkte machen? Oh na, lass mal sie lieber beim Gegner. Also, so, ich habe einfach bei sowas echt immer Respekt davor, weil genau dann, wenn man sagt, okay, wir machen das Ding jetzt, genau dann hat der FCA verkackt. Es tut mir leid, es so sagen zu müssen.
Piep. Das K-Wort wollen wir hier nicht haben. Nein, Spaß. Ja, du hast ja recht. Der FCA tut sich tatsächlich sehr schwer mit den Duellen auf Augenhöhe. Ja, muss man einfach mal gucken, wie es jetzt gegen Mainz ausgeht. Ich hoffe natürlich auf ein besseres Ende für uns. Ja, wie erwarten wir Mainz? Ich glaube tatsächlich, dass die mit einer ähnlichen Elf spielen werden wie gegen uns. Ich denke mal, da hat er ja auch keinen Grund zu wechseln. Die Spieler, die auch damals schon gespielt haben, also die Startelf, die wird im Grunde auch weiter so spielen, weil es da jetzt keinen Grund zu wechseln gibt. Ja, ein oder andere ist noch fraglich. Was ich auf jeden Fall sagen kann, es wird ein Wiedersehen geben mit Dominic Kohr. Der ist ja derzeit auch Kapitän in Vertretung. Und der hat sich da im defensiven Mittelfeld ordentlich etabliert und wird vor allem in Sachen Körperlichkeit, wir wissen das alle als Augsburger und Augsburgerinnen, gerne vorangehen, oder?
Ja, ist ja nicht umsonst Hardcore. Aber dadurch, dass wir ihn ja auch kennen, hat der auch immer Potenzial für eine gelbe Karte oder auch mehr. Und das heißt, da muss ich schon zurücknehmen. Aber tatsächlich müssen da gerade Arne Engels und Elvis Rex Bitschei halt einfach im Mittelfeld auch aufpassen, dass Hardcore ihnen nicht zu sehr auf die Füße tritt. Weil, wie gesagt, noch eine Verletzung im Mittelfeld braucht man ehrlich gesagt nicht. Interessant ist für mich tatsächlich auch die Frage, wer bei den Mainzern im Tor steht. Wird es Zehnter oder wird es Finn Dahme noch sein? Es ist ja noch gar nicht so sicher. Also klar, hat Finn Dahme jetzt Zehnter vertreten, aber naja, man wird es sehen, wer spielen wird. Finn Dahme hat es auf jeden Fall in den letzten Spielen nicht so schlecht gemacht. Ich habe das Bayern-Spiel gesehen, er hat ein unglaublich gutes Stellungsspiel. Und er hat übrigens die Woche auch angekündigt, dass er Mainz auf jeden Fall im Sommer verlassen möchte. Und welche Herren sind natürlich noch interessant? Wen braucht es bei einem Fußballspiel? Klar, die Schiedsrichter. Wir wissen tatsächlich schon, wer Schiedsrichter sein wird. Hauptschiedsrichter ist Sven Jablonski. Mit dem, Irina, haben wir ja zuletzt keine so schlechten Erfahrungen gemacht. Seine Stats auf Kicker schauen auch gut aus. Also es ist jetzt ein Schiri, den ich persönlich sehr gern mag, weil er sehr fair ist in der Zweikampfbeurteilung.
Ja, kann man so sagen. Also er ist ja auch ein FIFA-Schiedsrichter und er ist auf jeden Fall sehr erfahren. Also er ist jetzt zwar erst 32 Jahre alt, aber ich finde schon, dass er durchaus als erfahren angesehen werden kann. Ich habe auch immer, also ich assoziiere mit ihm jetzt nichts Schlechtes. Wir haben mit ihm in dieser Saison jetzt nicht so ganz viele Begegnungen gehabt, eigentlich keine. Ja, von dem her kann man da jetzt nicht unbedingt sagen, dass wir da jetzt auf Riesenerfahrung diese Saison zurückgreifen, aber im Laufe der aktuellen Runde hat er nur eine gelb-rote verteilt, keine rote Karte, immerhin, und 3 Elfmeter, davon 2 im Spiel am 9. Spieltag zwischen Gladbach und Köln, das 5-2 ausging. Also, ja, hast du denn seinen Kicker-Notendurchschnitt oder sowas parat oder hast du ein Bauchgefühl, ob er eher zu den besseren Schiedsrichtern in der Liga gehört? Ich finde tendenziell aus dem Gefühl her, würde ich sagen, auf jeden Fall.
Ja, er hat einen Kicker-Notendurchschnitt von 2,56. Das ist tatsächlich ein sehr guter Wert. Also die meisten Schiris pendeln sich so um die 3 rum ein. 2,56 ist auf jeden Fall sehr ordentlich. Und die letzte Begegnung, die ich so in Erinnerung habe, war letzte Saison das Spiel gegen Frankfurt in der BWK-Arena. Das ging 1-1 aus. Da gab es 6 gelbe Karten, auf jeder Seite 3. Er hatte zwar einzelne Schwächen in der Zweikampfbewertung, aber ansonsten war jede Situation durchaus vertretbar. Und ich glaube, diese gelb-rote Karte, da ist keins tatsächlich in dem Spiel Gladbach gegen Köln in diesem Jahr auch vom Platz geflogen. Das war, glaube ich, eh ein sehr heißes Spiel, weil ist es nicht auch sogar ein Derby, irgendwie ist rein Derby Gladbach gegen Köln? Deswegen glaube ich, ist das halt einfach ein sehr heißes Duell jedes Mal.
Ja, das kann das auch erklären. Also, und was ich auf jeden Fall festgestellt habe, nachdem ich den Jablonski und seine Pfeif-Historie, Gott, das klingt voll blöd, also seine Einsatzhistorie beim FCA mal durchgeguckt habe, also wir haben ihn gefühlt die letzten 4 Saisons immer nur einmal im Jahr, also einmal pro Saison im Einsatz gehabt. Das hat sich jetzt eigentlich bis 2018/19 so durchgezogen. Das finde ich schon ganz interessant, weil er ist halt doch ein guter Schiedsrichter. Aber so oft hatten wir ihn gar nicht. In der Saison 2017/18 hatten wir ihn 2-mal. Ja, daran keine guten Erinnerungen, waren 2-mal Niederlagen. Aber ich finde, Jablonski ist durchaus einer, das belegt ja auch durchaus ein guter Notendurchschnitt beim Kicker. Das ist ja schon eine Orientierung zumindest, dass wir den auch gerne mal öfter als angesetzter Schiedsrichter haben könnten, finde ich persönlich.
Ja, definitiv. Wobei unterhalten wir uns morgen nach dem Spiel doch auf Instagram nochmal darüber. Das auch gleich mal vorneweg. Nach dem Spiel morgen gehen die Irina und ich auf Instagram live und machen da einen kleinen Nachbericht und können da unsere Emotionen dann nochmal live miterleben, weil nach dem Spiel die Irina und ich immer noch ziemlich ordentlich Puls haben. Aber der Vollständigkeit halber noch das restliche Schiedsrichterteam. Lasse Koslowski und Lua Leitinger sind die Herren an den Fahnen. Wolfgang Haselberger mimt den 4. Offiziellen. Und im Kölner Keller, da sitzt jemand, mit dem die FCA-Fans nicht so gute Erinnerungen verbinden, nämlich Felix Zweier und ein Herr Stegemann. Allerdings nicht der Sascha, sondern dessen Bruder Mitja. Also ich glaube, gerade Kölner Keller könnte es Stoff für Diskussionen geben, oder Irina?
Oh ja, also als ich den Namen Zweier da gelesen habe, wurde mir ganz einerlei. Aber gut, ich glaube, ich will es auch nicht begründen oder vertiefen müssen an der Stelle, weil, jeder, der es ein bisschen mit Fußball hält, glaube ich, weiß, was wir jetzt meinen. Punkt. Genau. Ich würde sagen, wir schauen uns mal an, was sonst noch in der Liga passiert, weil es ist wieder ein unglaublich interessantes Programm. Am Freitag, heute Abend, 20.30 Uhr, spielt das Tabellenschlusslicht der FC Schalke 04 gegen den derzeitigen Tabellen-7. Aus Wolfsburg. Ja, ich schätze mal, so leichte Tendenz geht hier auf die Wolfsburger oder Richtung Wolfsburg, die jetzt mit 29 Punkten ganz gut dastehen, super in das neue Jahr gestartet sind, aber zuletzt so ein bisschen straucheln kamen.
Ja, definitiv, wobei mich dieser gute Start der Wolfsburger ja tatsächlich doch etwas überrascht hat, weil ganz ehrlich, dieses letzte Testspiel am 14. Januar, das wir gegen die gespielt haben, da muss ich sagen, da haben mich die Wolfsburger nicht so überzeugt und auf einmal legen die da einen Start hin, also es war schon nicht schlecht, aber wie schon gesagt, die Formkurve der Wolfsburger geht ja ein bisschen nach unten, Schalke, ein Hexenkessel immer im Stadion, kennt man. Aber ich glaube, so aus dem Bauch raus würde ich jetzt auch sagen, das machen die Wolfsburger. Samstagnachmittag, gleichzeitig mit dem Spiel Mainz gegen Augsburg, findet auch noch ein Freundschaftsduell statt, nämlich der FC Bayern München empfängt den VfL Bochum. Da gibt es tatsächlich eine Fanfreundschaft. Bayern ja nur einen Punkt vor Union. Punkten im Nacken. Der FC Augsburg 21. Also es wäre schon nicht verkehrt, wenn das Bayern gewinnen würde, würde ich mal sagen, oder?
Ja, also Bayern hat auf jeden Fall Union und Dortmund im Nacken. Auch Leipzig lauert da schon noch ein bisschen auf Platz 4. Also ich denke, die haben auf jeden Fall Anlass, dass sie diese Partie sehr ernst nehmen und es auch möglichst gewinnen. Die Tordifferenz müssen sie jetzt gar nicht mehr so sehr schmücken. Die ist wirklich beachtlich. Mit plus 38 ist das deutlich besser als die der Konkurrenz. Aber nichtsdestotrotz, Bochum ist ein Underdog. Die sind aktuell auch einfach echt griffig und gierig und ich glaube, die muss man echt auch erstmal auf Distanz halten und mit ihrer Art könnten sie den Bayern schon sehr viel Ärger bereiten. Wir sind ja nach wie vor das einzige Team, das gegen die Bayern so richtig, also denen auch 3 Punkte abnehmen konnte. Von dem her ist es natürlich schon so, dass Bochum erstmal hier der Underdog ist. Aber ich würde sagen, so wie sie aktuell sind und was sie da auch im DFB-Pokal, da kommen wir ja gleich noch zu, zelebriert haben, das finde ich schon sehr beachtlich und ich glaube, da ist eine Überraschung möglich. Ich würde aber jetzt trotzdem sagen, das machen die Bayern einfach aufgrund der Klasse und weil sie jetzt tatsächlich auch etwas ins Laufen gekommen sind, auch wenn es immer noch nicht perfekt ist. Ja, immer noch nicht perfekt ist auch so die Rückrunde des SC Freiburg. Die suchen auch, glaube ich, noch komplett jetzt nach der Form, mal auf einen Sieg folgt wieder Niederlage und umgekehrt. Die haben im baden-württembergischen Derby den VfB Stuttgart vor der Brust, die sind 16. Das heißt, wir sind alle Freiburg-Fans, wenn wir es nicht sowieso sind, wegen Gregal und Streich und Co. Müssen wir auf die Freiburger hoffen, dass sie den VfB Stuttgart im Griff haben und schlagen, bestenfalls damit Stuttgart hinter uns bleibt. Denn Freiburg, sind wir ehrlich, die sind auf Platz 6, die haben 34 Punkte. Die sind nicht so ganz derzeit unsere Kragenweite.
Nein, das nicht, wobei wir gegen Freiburg jetzt auch nicht schlecht ausgeschaut haben, wobei Freiburg halt da tatsächlich in dem Spiel gegen uns ja auf jeden Fall ihre Klasse gezeigt hat, dass sie ja vorkommen und halt einfach die Buden machen. Und genau das hoffe ich auch morgen gegen den VfB Stuttgart, weil ja, natürlich täts uns punktemäßig definitiv gut, wenn Stuttgart mit 16 Punkten hinter uns bleibt und wenn wir dann morgen punkten, können wir halt auch vom Relegationsplatz noch mal einen Step weitermachen. Also von daher, es wäre schon ganz gut, wenn Streichs Jungs da auf jeden Fall gewinnen würden. Wobei das auf jeden Fall ein Spiel ist, das Potenzial zu einem Spitzenspiel hat, definitiv. Gerade so, was die Stimmung angeht, weil Derbys sind ja immer was ganz Tolles. Okay, schauen wir uns die nächste Partie an. Auch da ein direkter Konkurrent der Augsburger beteiligt. Die TSG Hoffenheim empfängt Bayer 04 Leverkusen. Tabellarisch gesehen, die Hoffenheimer ja auch mit 19 Punkten, 2 Punkte hinter uns. Leverkusen auf Platz 10 momentan mit 24 Punkten. Ja, ein Unentschieden wäre vielleicht nicht schlecht. Aus dem Grund, weil wir punktetechnisch ja dann an Leverkusen auch heranrücken würden. Aber wenn ich es mir aussuchen müsste, dann soll lieber Leverkusen gewinnen und Hoffenheim bleibt hinter uns. Weil wie gesagt, alles, was wir hinter uns lassen, ist in puncto Abstiegskampf halt einfach das Beste.
Definitiv. Also das sollte oder ist eigentlich so die Augsburger Denkweise jetzt. Also wir können auch, also natürlich müssen wir selber punkten, aber ich finde, das, was die Konkurrenz für uns erledigen kann, darf auch ruhig so eintreten. Bayer Leverkusen, ja, als 10. ne, ist natürlich auch so ein Club, wo ich sage, die haben auch mal so Tage, wo ich denke, krass, die reißen hier alles raus und manchmal dann kehrt so der Schlendrian ein, habe ich das Gefühl. Also auch eine extrem spannende Partie, die mein Fußballherz sagt irgendwie, dass es ausgeglichener ist, als es scheint, obwohl TSG Hoffenheim wirklich gerade auch nach Form ringt. Denke ich aber, dass es Bayer Leverkusen aufgrund der guten Offensive für sich gestalten kann. Aber auch hier ist eine Überraschung nicht unmöglich, muss ich sagen. Ja, Werder Bremen gegen Borussia Dortmund. Borussia Dortmund, also 3., 3 Punkte hinter den Bayern derzeit. Die wollen natürlich Boden gut machen auf den amtierenden deutschen Meister. Und der Gastgeber Werder Bremen steht auf Platz 8. So in Lauerstellung, so ein bisschen abgeschlagen, schon ins internationale Geschäft. Ja, ich denke, auch hier ist eine Überraschung drin. Könnte ein Unentschieden-Spiel sein, wobei ich da Borussia Dortmund schon ein klein bisschen mehr in Form sehe, muss ich sagen. Wie ist das bei dir, das Gefühl?
Ja, definitiv. Dortmund ist in Form, ist in Fahrt. In der Formtabelle sind die tatsächlich auch auf Platz 1. Also wenn man sich die letzten 5 Spiele anschaut, dann haben sie nur eins verloren und die letzten 4 Spiele alle gewonnen mit einem Torverhältnis von 15 zu 9. Ja, wobei man nicht vergessen darf, dass wir ihnen 3 davon eingeschenkt haben. Also doch mal gleich ein Drittel. Ja, also von daher, ich persönlich würde auf jeden Fall sagen, das macht Dortmund, auch wenn es jetzt von der Tabelle her ein Spiel ist, was uns noch, ich betone, auf noch, die Betonung liegt auf noch nicht ganz so tangiert. Wir sind 6 Punkte weg. Wenn wir aber morgen gewinnen sollten, dann wird die Sache wieder interessant, weil Bremen ist ja am 4. März bei uns in Augsburg zu Gast. Ne? Also, wie gesagt, ich habe schon meine Rechenspielchen im Kopf, aber natürlich Hausaufgaben machen gilt. Ja, das Samstagabendspiel ist auf jeden Fall ein Topspiel, würde ich sagen, im Gegensatz zu dem Spiel letzter Woche, nämlich empfängt der Tabellenvierte RB Leipzig den Tabellenzweiten Union Berlin. Und wenn man da mal so auf die Heimtabelle schaut, dann ist Leipzig tatsächlich hier momentan auf Rang 1 mit 9 gewonnenen Spielen, ja, und 23 Punkten, während Union Berlin in der Auswärtstabelle tatsächlich auch schon 16 Punkte geholt hat und da auf Platz 3 zu finden sind. Also ich glaube, das könnte auch ein sehr interessantes Spiel werden, weil Leipzig hat zu Hause nicht viel Punkte gelassen, ja, außer gegen Bayern, glaube ich. Ansonsten haben die alles gewonnen. Und das ist schon was, wo ich sagen muss, puh, okay. Und dann wird es in der Tabelle nämlich auch wieder interessant, weil Leipzig ja dann auch aufschließen wird. Also ja, ich mag Leipzig nicht, aber es wird auf jeden Fall ein gutes Spiel, denke ich.
Ich glaube auch, dass das ein Top-Spiel ist, dass es einen Namen auch wirklich verdient hat. Das ist ja doch in letzter Zeit recht selten gewesen. Von dem her kann man sich bestimmt gut angucken. Und ich bin auch gespannt, welcher Bayernjäger da näher rückt oder sogar vielleicht einholt. Man weiß es ja nicht. Ja, also ich bin gespannt. Ich muss noch Kick-Tipp tippen. Gleich Memo an mich selbst. Kick-Tipp tippen. Ich habe noch keinen blassen Schimmer, was ich da tippen werde. Naja. Gedanklich mal auf den Sonntag, 12.02. umgeswitcht, spielt da um 15:30 Uhr der Hauptstadtclub, die alte Dame, Hertha BSC Berlin gegen Borussia Mönchengladbach. Ja, tabellarisch steht die Hertha auf Platz 17, Gladbach auf Platz 9 mit 26 Punkten, Hertha hat 14, der Vollständigkeit halber. Und ja, das ist auch für mich so ein Spiel. Ne? Gladbach hat zum Beispiel am dritten Spieltag der Hinrunde 1 zu 0 gewonnen. Seitdem ist eigentlich sehr viel passiert. Und tatsächlich ist das auch ein Spiel mit sehr viel Tradition. Also die beiden Clubs sind schon 75 Mal aufeinander getroffen. Und tatsächlich ist die Bilanz da sehr, sehr ausgeglichen. Und ja, die letzten Spiele hat aber mehr Gladbach immer die Oberhand gehabt. So würde ich es auch für dieses Spiel tippen, aufgrund der tabellarischen Lage auch, obwohl mir der letzte Spieltag und das 0 zu 0 gegen Schalke, das war ja dieses eklatante Topspiel, zu denken gegeben hat und hat aber die Hertha leider von Frankfurt auch deutlich die Schranken aufgezeigt bekommen. Von dem her ist es aber auch ein sehr schwieriger Tipp, wer da jetzt die bessere Tagesform hat. Ich tippe tatsächlich auf Gladbach. Wenn Stindl, Hoffmann und Co. da wirklich die vollen PS auf die Straße bringen, sollte auch das eigentlich eine klare Sache sein, finde ich.
Ja, definitiv. Also, wie gesagt, Gladbach muss gewinnen. Allein, wenn ich wieder an den FCA denke. Nee, ganz ehrlich, also ich habe mir die letzten Hertha-Spiele auch angeguckt. Also, es war teilweise echt furchtbar, was Hertha da gespielt hat. Also, die stehen schon zu Recht da, wo sie jetzt momentan stehen. Na, und haben aber ja rotiert auf der Sportdirektorposition und wollen tatsächlich an Sandro Schwarz, dem Trainer, festhalten, auch wenn er einen wirklich grauenhaften Punkteschnitt hat, mit gerade mal 0,7 Punkten. Jetzt die letzten Spiele auch alle verloren gegangen. Also, die haben ja den denkbar schlechtesten Start hingelegt, den man irgendwie hinlegen kann. Na, in der Formtabelle die Hertha, aber doch auf Platz 15, weil sie ein Spiel vor der Hinrunde tatsächlich gewinnen konnten, aber jetzt die letzten vier alle verloren. Ja, in den letzten 5 Spielen 3 Tore gab man geschossen, 13 kassiert. Also ich glaube, das müsste eigentlich ja eine recht klare Sache sein und das hoffe ich auch tatsächlich. Und dann das letzte Spiel, Sonntag 17.30 Uhr, auch wieder ein Spiel, das den FCA direkt betrifft. Und zwar, warum? Man ist es jetzt nach der letzten Saison eigentlich gar nicht mehr gewöhnt, aber es spielt der erste FC Köln gegen Eintracht Frankfurt. Und Frankfurt ist ja auch super drauf momentan. Sie sind ja auf Platz 5 mit 35 Punkten. Ja, auch die haben noch die Champions League vor Augen. Ja, auch zum jetzigen Zeitpunkt der Saison schon. Und die Kölner, die sind auf Platz 11 mit 23 Punkten. Lassen die ihre Punkte mit dem Gegner mitgehen und wir gewinnen, kann ja sein, dann würden wir tatsächlich an ihnen vorbeiziehen. Und das hätte schon was sehr, sehr Schönes, nachdem mir die Kölner den Geburtstag letztes Jahr von meinem Sohn versaut haben, weil da war ich nämlich drin am 30. April und musste dieses 1:4 mit anschauen. Und ja, deswegen würde ich persönlich mir schon wünschen, dass wir mal wieder an Köln vorbeiziehen in der Tabelle. Es hätte schon was.
Oh ja, stimmt. Auch wenn ich denke, man muss natürlich auf sich selber gucken, aber na, wenn die Konkurrenz einem mit in die Karten spielt, warum nicht? Für mich sagt auch so ein bisschen der 19. Spieltag so als Maßstab, da hat zum Beispiel Köln Leipzig bei einem 0-0 gehalten und Leipzig ist ja auch wirklich gut in Form. Das ist für mich auch so eine kleine Überraschung. Von dem her muss ich sagen, kann ich mir auch vorstellen, dass Köln da die Frankfurter ärgert, auch wenn Frankfurt seinerseits natürlich immer eine gewisse Klasse hat und immer die Stärke auch besitzt, ein Spiel für sich zu gestalten und auch das Spielmaterial dazu hat, mit vor allem Kolumani, der einfach mega in Form ist. Das haben wir auch nicht zuletzt im DFB-Pokal gesehen. Und deswegen glaube ich, dass das einfach dann doch eine Sache ist pro Frankfurt, aber nicht so klar, wie man das jetzt vielleicht denken würde. Ja. Ich glaube, ein spannender Spieltag in Summe. Ich glaube, ich habe es jetzt schon mehrfach angeteasert. Und wir haben es in der vorletzten Folge gesagt, dass es ja ein Novum gab, dass der DFB-Pokal das Achtelfinale in 2 Spieltage sozusagen, also 4 Spieltage, aber in 2 Wochen gelegt wurde. Den ersten Teil haben wir schon behandelt. Jetzt hat aber der Teil 2 sich diese Woche ereignet. Genauer gesagt am Dienstag, den 7.2. und Mittwoch, den 8.2. Und den Auftakt, den wollen wir euch jetzt nicht vorenthalten, hat der SV Sandhausen gegen SC Freiburg gemacht. Und es war ja ein Duell aus Baden-Württemberg, ein Duell des Zweitligisten gegen einen Bundesligisten. Und es war tatsächlich eigentlich eine relativ enge Kiste, auch wenn es mit 2:0 gar nicht so ausschaut. Und in der Ausstellung standen tatsächlich wenn ich jetzt alle Aufstellungen angucke, 3 alte Augsburger Bekannte, Framberger und Esswein auf der Sandhausener Seite und Michael Gregoritsch auf der anderen. Und ich fand, es war ein Spiel, was man sich durchaus gut angucken konnte, wo Sandhausen super dagegen gehalten hat und erst in letzter Sekunde, also 87. und 90. plus 5, ja, die Niederlage leider hinnehmen musste.
Ja, also ganz ehrlich, die haben super gespielt. Es hat auch echt Spaß gemacht, dieses Spiel anzuschauen. Ich habe ja die Spiele gesehen, ne? Und wie gesagt, mir haben sie dann irgendwie auch leid getan, weil sie so gut dagegen gehalten haben. Und wo die dann dieses 1-0 auch total blöd kassiert haben, dann sind die natürlich nochmal angelaufen und die hatten ihre Chancen zum Ausgleich. So ist es nett, aber mal dann das 2-0 entsteht dann im Endeffekt nochmal durch den Torwartpatzer. Es war schon schade. Also ich hätte es den Sandhausenern gegönnt, zumindest noch ins Ding zu kommen, in die Verlängerung zu kommen, weil bis auf, jetzt lass mich mal überlegen, ich glaube tatsächlich bis auf Nürnberg sind ja wirklich nur noch Erstligisten im Pokal. Und da ist dann, finde ich, für mich schon so ein bisschen die Spannung raus, weil im zweiten Duell am Dienstag war ja auch ein Zweitligist beteiligt, nämlich der SV Darmstadt 98. Die waren in Frankfurt zu Gast und das Spiel ging 4:2 für Frankfurt aus, wobei da tatsächlich ja Darmstadt es in Frankfurt dann auch nicht so leicht gemacht hat. Also ich finde, es war genauso wie bei Sandhausen. Die haben schon ordentlich dagegen gehalten. Also für mich war es auch in dem Sinn, gerade so in dieser ersten Halbzeit, wow, das war richtig spannend, war richtig Dampf drin. Und den Darmstädtern hätte ich es auch gegönnt. Und ich bin mir sicher, wenn Patrick Pfeiffer vielleicht nicht verletzt gewesen wäre, dann hätten die es auf jeden Fall in die Verlängerung geschafft, glaube ich zumindest.
Ja, also ich fand es auch da sehr, sehr beeindruckend, wie der Zweitligist ist, aber das ist halt auch wirklich die Eigenheit des DFB-Pokals, wie offen die das gestaltet haben. Die sind natürlich, hat ihnen alles in die Karten gespielt, dieses frühe Tor von Kolumuani, 6. Spielminute, das hat natürlich Frankfurt in die Karten gespielt. Ja, dann macht Darmstadt da aus dem Nix dann halt einfach diesen Doppelschlag von Honsack. Das ist natürlich auch wirklich klasse und sie sind ja nicht unverdient, sag ich mal, Spitzenreiter in der zweiten Liga. Dann hat einfach die Eintracht das Spielglück und macht vor der Halbzeit hier noch diesen Treffer durch Boré. Ja, und dann haben sie einfach einen Kolumuani, der dann super für Kamada vorbereitet. Und Kolumuani war es auch, der den Schlusspunkt gesetzt hat nach Vorbereitung von Mario Götze in der 90. Philipp Max stand da ja auf dem Platz. Der hat sich da jetzt auf dem linken Flügel durchsetzen können und hat sich da ganz gut gezeigt, finde ich. Ich habe da natürlich auch immer mal wieder hingeguckt. Und ich muss sagen, Darmstadt hat mich aber beeindruckt. Das war wirklich eine klasse Vorstellung und auch die haben sich sehr, sehr teuer verkauft, muss man sagen. Also hätte ich ihnen gegönnt, jetzt in diesem Nachbarschaftsduell, das ist ja wirklich keine 50 Kilometer auseinander, Frankfurt und Darmstadt, dass sich da halt einfach mal der, ich sag mal, Underdog durchsetzt. Naja, du hast es ja schon angeteasert, Mittwoch 8.2. fing an mit einem Zweitliga-Duell, Nürnberg gegen Fortuna, wirklich zwei Traditionsclubs, würde ich fast sagen, und es war wirklich auch hier wieder ein super spannendes Spiel, also ich glaube, da haben wir echt sehr viel zu sehen bekommen, in dieser zweiten Woche des DFB-Pokals, Achtelfinale. Fortuna steht in der zweiten Liga derzeit auf Platz 6. Nürnberg auf dem 16. auf dem Relegationsrang. Nicht ganz zufriedenstellend. Deswegen war sicherlich unser Ex-Head-Coach Markus Weinzierl hier besonders unter Beobachtung. Und tatsächlich ging das ja 5:3 aus im Elfmeterschießen, nachdem Nürnberg eigentlich schon zurücklag seit Spielminute 33. Die haben dann in der 90. plus 3, so wirklich last minute buchstäblich, den Ausgleich gemacht. Und dann haben sie das bis in die letzte Minute halten können. Besonderheit war hier rote Karte für den Nürnberger Spieler Flick. Den musste er, also diese Notbremse musste er ziehen. Er hat seinen Gegenspieler an der Strafraumkante gelegt. Es war weit und breit halt wirklich niemand da. Der anschließende Freistoß aus wirklich bester Lage wurde in den Stadionhimmel geschossen und dann war das Spiel auch aus. Dann ging es ins Elfmeterschießen und das war wirklich Krimi. Und ich kam voll auf meine Kosten. Und ich glaube, Markus Weinzierl hat sich wirklich, wirklich sehr gefreut. Tatsächlich habe ich vergessen, dass wir auf Fortuna-Seite mit Kastenmeier einen Torhüter gesehen haben, der nicht nur einen Elfmeter selber verwandelt hat beim Elfmeterschießen, sowas sieht man ja auch selten, der auch Augsburger Vergangenheit hat und, glaube ich, liebe Birgit, korrigier mich, beim FCA schon mal wieder in letzter Zeit im Gespräch war.
Ja, also er hat ja einen Teil seiner Jugendausbildung bei uns gemacht. Ich glaube, ab der U17 bis hoch zu U23 hat er bei uns gespielt tatsächlich. Und ja, es gab zuletzt Gerüchte, dass der FC Augsburg an ihm interessiert ist, dass man ihn im Sommer quasi verpflichtet als potenziellen Nachfolger mal für Rafael Giekewitz. Ich weiß, es wird in der Fanszene immer wieder heiß diskutiert, dass man Rafael Giekewitz verlängern soll. Dazu hat man aber momentan noch gar keine Not, ne, weil Rafael Giekewitz hat eine Option im Vertrag stehen, dass wenn er 25 Einsätze eben hat, dass sich sein Vertrag verlängert per Option. Und ich denke auch, es wird dazu kommen. Ich glaube, ein Rafael Giekewitz wird die Rückrunde ordentlich zu Ende spielen und dann hat er auf jeden Fall bis 24 Vertrag. Aber umschauen kann man sich ja trotzdem noch. Zu dem DFB-Pokalspiel. Also es war ein spannendes Spiel, Nürnberg gegen Düsseldorf. Tatsächlich haben mich andere Spiele mehr vom Hocker gerissen. Aber dann natürlich die Verlängerung. Da war viel drin, viel Feuer drin, viele Chancen drin, viel Leidenschaft drin. Und ich muss sagen, ich habe noch nie so ein Paradebeispiel einer roten Karte gesehen, einer Notbremse gesehen. Florian Flick für mich auch tatsächlich Mann des Spiels, weil wenn er diese rote Karte nicht zieht, bin ich davon überzeugt, dann klingelt und dann gibt es gar kein Elfmeterschießen, sondern dann kommt Düsseldorf weiter. Ja, deswegen wirklich eine hochintelligente rote Karte. Ja, also auf jeden Fall hat er gut gemacht. Ja, klar, er ist dann im Viertelfinale gesperrt, aber ich glaube, das ist ihm wurscht. Und ich glaube, das ist auch Markus Weinziel wurscht. Ich hoffe, er hat ihm nach dem Spiel dann ein Bier ausgeben. Klar, eine rote Karte sollte man nicht belohnen, aber ich bin davon überzeugt, zieht er die nicht, dann gibt es kein Elfmeterschießen. So, und um auf das letzte Spiel zu kommen, Bochum gegen Dortmund. Das hat ja Dortmund 2-1 für sich entscheiden können. Und auch hier gab es so die ein oder andere lustige Szene. Also tatsächlich hat mir Bochums Torhüter Riemann in diesem Spiel überhaupt nicht gefallen, weil ich würde sagen, beide Tore der Dortmunder gehen eigentlich auf seine Kappe. Also gerade dieses 1-0 für Dortmund, dieser 50-Meter-Treffer von Can, da macht halt einfach Riemann echt einen riesen Bockmist, dass er von der Seitenlinie draußen einen Abschlag schlagen muss, der dann beim Gegner landet und sein Tor ist vollkommen leer. Ja, blöder kann man es im Endeffekt nicht machen. Ne? Dann gab es einen für mich doch strittigen Elfmeter für Bochum in der 64. Spielminute, wo Stöger dann ausgleichen kann. Ich persönlich sage, es war für mich kein Elfmeter. Und wenn man da pfeift, dann eher den vorangegangenen Schubser an einem Dortmunder Spieler. Aber gut, es war lange stand es ja nicht 1-1, ne? Weil dann Marco Reus in der 70. Spielminute noch den Siegtreffer für Dortmund gemacht hat und damit sind eigentlich ja die meisten Favoriten als Sieger vom Platz gegangen.
So kann man es gut zusammenfassen, ja. Dieses 50-Meter-Tor von Emre Can, das hat mich ja echt so ein bisschen aus der Bahn geworfen, weil es war einfach so gut zu verteidigen. Es war einfach nicht irgendwie so dieses krasse Bogenlampe direkt ins Tor, sondern 50 Leute sind gefühlt drüber geflogen, drunter gerutscht und also es war unfassbar, dass das halt reingeht. Aber na, so ist halt der DFB-Pokal, es war auch ein bisschen Slapstick dabei und ja, somit geht halt der VfL Bochum mit dem Rückstand in die Kabine. Gedanklich waren die safe alle schon in der Halbzeit, weil es war ja in der 45. plus 1 kurz vor der Halbzeit eben. Ja, und dann gleicht aber Bochum aus, so ein Handelfmeter. Ja, dieser Elfmeter, der ist durchaus diskutabel auch gewesen. Ja, und dann macht hier Reus dann alles klar. Aber wirklich ein hochspannendes Spiel. Und wie du sagst, ja, Riemann, ist für mich auch so ein bisschen angezählt gewesen nach dem Spiel oder halt zumindest für mich nicht so eine tragende Rolle, wie ich eigentlich es von ihm erwartet habe. Und ja, durchaus kann man ihm da diverse Beteiligungen an diesem Gegentoren nicht abstreiten. Also, naja, ich glaube, Bochum, da wäre auch mehr drin gewesen, aber ich glaube, letzten Endes war es nicht unverdient, dass da Dortmund und damit der Favorit sich da durchgesetzt hat. Aber summa summarum finde ich, war es tatsächlich eine sehr spannende Runde. Auch ohne leider FCA-Beteiligung war es wirklich ein spannendes Achtelfinale in Summe. Und wie du sagst, schade, dass nicht mehr Zweitligisten sich durchgesetzt haben. Mit dem SC Paderborn und dem SV Sandhausen waren und auch Darmstadt waren für mich wirklich starke Clubs dabei, die lange ihre Partie offen gestaltet haben und ganz nah dran waren am Ende vor der großen Überraschung. Ja. Ja, last but not least, jetzt hätten wir fast vergessen, unseren Tipp zur Partie des FCA morgen abzugeben gegen Mainz. Was machst du? Wie weit lehnst du dich aus dem Fenster? Wie viel bist du bereit zu geben?
Der FCA gewinnt 5-0. Nee, Quatsch, um ehrlich zu sein. Oh, es wird eine enge Kiste, eine ganz enge Kiste. Und ich kann eigentlich fast gar nicht sagen, wie es ausgeht. Ah. Letzte Woche habe ich ein 2-2 getippt, na, hat mir Glück gebracht. Dann sage ich jetzt diese Woche ein 1-1, vielleicht bringt es unentschieden wieder Glück.
Aber Mainz darf schon mit Torhüter spielen, ne? Bei dem 5:0, oder? Aber da könnte man fast eher meinen, ohne. Aber jetzt muss ich sagen, letztes Spiel habe ich nicht gesehen. Letztes Spiel habe ich gegen den FCA getippt. Jetzt habe ich durchaus Fragen. Soll ich das Spiel gucken? Ja oder nein? Schreibt uns doch gerne mal auf Social Media, ob ich den Fernseher anmachen darf. Und genau. Ob ich es dann tatsächlich tue, sehen wir dann im Insta-Live. Und ich tippe tatsächlich, ich bleibe bei meiner Linie, ich tippe 2:1 gegen den FCA. Aber natürlich soll das bedeuten, ich gehe davon aus, dass der FCA die 3 Punkte mit nach Hause nimmt. Ne? Ihr wisst Bescheid, das ist nur meine Tippstrategie. Und letztes Mal ist sie aufgegangen, deswegen bleibe ich ihr treu. Was nicht heißt, dass ich nicht dem FCA alle Daumen drücke. Ja, das war es jetzt erstmal von mir und von uns. Ich würde sagen, macht's gut, schaut's euch die Partie auf jeden Fall an. Bei mir wird sich's eben noch herauskristallisieren, ob ich's denn wage, den Fernseher anzuschmeißen, weil sonst haben wir ja den Schuldigen, ne? Wenn das nicht mit 3 Punkten von FCA ausgeht. Behaltet's wie immer die Nerven, drückt's dem FCA die Daumen und kommentiert's gerne, wie ihr unsere Folge Puppengeschwätz fandet. Ansonsten hat die Birgit ja schon angekündigt, wir sind morgen vermutlich im Insta-Live. Guckt einfach mal rein auf @puppengeschwätz bei Instagram. Dann werdet ihr bestimmt darüber benachrichtigt, dass wir live sind. Ansonsten wünschen wir euch einen schönen Freitagabend und wir hören uns. Bis dahin, Servus.
Puppengeschwätz, der FCA-Talk.